Hallo liebe Studis, herzlich willkommen. Hier ist eine neue Podcast-Folge. Und zwar geht es um Kapitel 10. Ich fange jetzt an, da nach und nach noch Dinge zu erklären, Beweise nochmal ausführlicher zu erklären. Zum Teil hatten wir in der Vorlesung nur die Idee besprochen. Und anfangen möchte ich mit Hilfssatz 10.3. Ich bin ein großer Fan dieses Satzes. Der kommt so unscheinbar daher, ist so ein technisches Resultat, das man später benutzt und man weiß gar nicht so richtig zu schätzen in dem Moment, wie toll dieses Hilfssätzchen eigentlich ist. Es gibt in der kleinen Folge Q&A, wo ich Sachen im Zusammenhang bespreche, schon eine Podcast-Folge, wo ich diesen Satz ein bisschen feiere. Und jetzt möchte ich den Beweis erklären. Wir gehen nochmal durch, was da los ist. Wir haben unsere Hauptvoraussetzung. Dann haben wir einen K-Teilraum U von V, der Alpha-Invariant sein soll. Alpha ist die ganze Zeit ein Endomorphismus von V. Und Beta soll die Einschränkung von Alpha auf U sein. Das nehme ich jetzt so hin und sage immer nur Beta, damit die Notation einfacher wird. So, jetzt wollen wir ein Polynom betrachten, Q aus Kx. Q ist das Produkt von zwei Polynomen, Q1 und Q2, ebenfalls aus Kx. Und die Voraussetzung ist, dass es kein irreduzibles Polynom in Kx gibt, das gleichzeitig als Faktor in Q1 und in Q2 vorkommt. Anders gesagt, wenn man Q1 als Produkt von irreduziblen Polynomen schreibt und wenn man Q2 als Produkt von irreduziblen Polynomen schreibt, dann gibt es da keinen gemeinsamen Faktor und auch keinen gemeinsamen Faktor so ähnlich, also quasi nochmal mit einem Körperelement multipliziert oder so. Das ist die Voraussetzung. Und wenn wir das haben, dann ist der Kern von Q eingesetzt Beta, das die direkte Summe des Kerns von Q1 eingesetzt Beta und des Kerns von Q2 eingesetzt Beta. Der Kern von Q eingesetzt Beta ist ein Teilraum von V und diesen Teilraum können wir jetzt als direkte Summe von zwei Teilräumen schreiben. Das ist eine der wesentlichen Aussagen dieses Hilfssatzes. Gut, wir fangen an, ihn zu beweisen. W ist jetzt der Kern von Q eingesetzt Beta. W1 ist der Kern von Q1 eingesetzt Beta und W2 ist der Kern von Q2 eingesetzt Beta. Nochmal zur Erinnerung, wir setzen hier die ganze Zeit Abbildungen in Polynome ein und bitte erinnern Sie sich an die Rechenregeln. Wie kann man überhaupt Abbildungen sinnvoll in Polynome einsetzen? Da kommen dann wieder Abbildungen raus und das sind wieder Endomorphismen und deswegen ist es auch sinnvoll, über den Kern davon zu sprechen. Gut, in der Vorlesung gab es ganz kurz die Idee. Jetzt geht's los, wir gucken uns die Details an. Nehmen wir mal die Abbildung Beta. Beta ist mit sich selbst vertauschbar, da ist egal, in welcher Reihenfolge man das mehrfach nacheinander ausführt, es ist ja immer dieselbe Abbildung. Und das heißt, wenn man jetzt Beta nimmt und dann irgendein Polynom, wo Beta eingesetzt wurde, dann ist auch egal, in welcher Reihenfolge man diese beiden Abbildungen anwendet. Insbesondere sind die Abbildungen Beta und Q1 eingesetzt Beta miteinander vertauschbar. Das gleiche gilt auch für Q eingesetzt Beta und für Q2 eingesetzt Beta. Deswegen sind die Räume W, W1 und W2 Beta-invariant. Wenn ich da irgendeinen Vektor rausnehme und Beta drauf anwende, dann kommt immer wieder ein Element aus diesem Teilraum raus. Das nächste Ziel ist, dass wir uns überlegen, dass W1 und W2 sich nur im Nullvektor schneiden, denn das ist ja eine der Eigenschaften, die man bei direkten Summen braucht. Sei also jetzt W ein Vektor aus W1 geschnitten W2. Wir nehmen an, dass das nicht der Nullvektor ist und wir überlegen nochmal kurz, was waren W1 und W2? W1 ist der Kern von Q1 Beta und W2 ist der Kern von Q2 Beta. Wie erkennen wir, dass ein Vektor da drin liegt? Na, bei W1 erkennen wir, dass ein Vektor da drin liegt, indem wir Beta in Q1 einsetzen, diese Abbildung auf den Vektor anwenden und gucken, ob 0 rauskommt. Das ist das, was wir ganz praktisch tun. Dieser Vektor W, den wir uns hergenommen haben, aus W1 geschnitten W2, hat jetzt die Eigenschaft einerseits, dass 0 rauskommt, wenn man Q1 eingesetzt Beta drauf anwendet und dass auch 0 rauskommt, wenn man Q2 eingesetzt Beta drauf anwendet. So, das merken wir uns. Jetzt betrachten wir das Beta-Erzeugnis von W. Das heißt, wir betrachten den von W, W hoch Beta, W hoch Beta Quadrat und so weiter erzeugten Teilraum von V. Den nennen wir W0. So wie ich gerade erklärt habe, wie der zustande kommt, ist der natürlich Beta-zyklisch. Es ist ja so ein Beta-Erzeugnis. Und alle Beta-zyklischen Teilräume sind auch Beta-invariant. Jetzt haben wir also einen Teilraum gefunden von W. Warum von W? Naja, weil klein w aus W1 geschnitten W2 kommt. Das ist ein Teilraum von W und deswegen ist auch dieses Beta-Erzeugnis ein Teilraum von W, denn W ist ja Beta-invariant. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn man Q1 eingesetzt Beta auf diesen Teilraum W0 einschränkt. Naja, ich habe ja gerade schon gesagt, W liegt in W1, wenn ich darauf Q1 eingesetzt Beta anwende, kommt 0 raus. Das heißt, wenn ich Q1 eingesetzt Beta auf W0 einschränke, dann ist es einfach die Nullabbildung. Und genauso, wenn ich Q2 eingesetzt Beta auf W0 einschränke. Jetzt kommt Lemma 924. Lemma 924 sagt, dass bei einem beta-zyklischen Raum charakteristisches Polynom und Minimalpolynom übereinstimmen. Und Satz 29 sagt uns dann, dass das Minimalpolynom von Beta eingeschränkt auf W0 als Polynom ein Teiler sein muss von Q1 und von Q2. Und das liegt daran, dass wenn man da Beta einsetzt, jeweils der Nullendomorphismus rauskommt auf W0. Nochmal, was war da die Idee? Das Minimalpolynom ist ja immer das eindeutig bestimmte Polynom kleinsten Grades mit der Eigenschaft normiert zu sein, so dass, wenn man die Abbildung einsetzt, der Nullendomorphismus rauskommt. Und wir haben uns überlegt, dass dieses Polynom ein Faktor sein muss, ein Teiler, in jedem Polynom, bei dem durch Einsetzen der Abbildung der Nullendomorphismus rauskommt. Und Q1 und Q2 sind jetzt Polynome, bei denen das Einsetzen von Beta dazu führt, dass auf W0 der Nullendomorphismus rauskommt. Und deswegen muss das Minimalpolynom als Faktor in Q1 und Q2 drinstecken, in Kx. Okay, jetzt kommt der nächste Satz und sagt uns, naja, jetzt muss der Grad des Minimalpolynoms von Beta eingeschränkt auf W0 null oder kleiner sein. Denn wenn der Grad größer wäre, dann gäbe es ein irreduzibles Polynom, was das teilt. Und dann hätten auf einmal Q1 und Q2 einen irreduziblen Faktor gemeinsam. Da benutzen wir Satz 813 über die Zerlegung von Polynomen in irreduzible. Na, das ist aber ganz schlecht. In der Voraussetzung steht, dass das nicht geht. Q1 und Q2 sind so gewählt, dass die eben gerade keinen gemeinsamen irreduziblen Faktor haben. Ja, deswegen kann der Grad des Minimalpolynoms von Beta eingeschränkt auf W0 halt nicht 1 oder größer sein, das heißt, der Grad ist 0 oder kleiner. Und das geht nur, wenn das Polynom konstant ist. Und das ist auch wieder schlecht, denn W0 ist jetzt ja nicht der Nullraum. Wir haben W ja als nicht den Nullvektor gewählt. Und wenn es nicht der Nullraum ist, dann ist die Dimension mindestens 1. Und dann hat auch dieses Minimalpolynom, was dasselbe ist wie das charakteristische Polynom, Grad mindestens 1. Okay, das funktioniert alles nicht und dieser Widerspruch zeigt, dass das W, das wir uns gewählt haben am Anfang, eben doch der Nullvektor war. Das heißt, W1 und W2 schneiden sich nur im Nullvektor. Jetzt geht's weiter. Jetzt wollen wir noch zeigen, dass man W wirklich als Summe von W1 und W2 schreiben kann. Das ist ein bisschen gebastelt. Wir nehmen uns einen Vektor V her aus W, ganz beliebig, und wir basteln uns jetzt so eine Darstellung wie gewünscht. Dazu brauchen wir Notation. V1 soll der Vektor sein, der rauskommt, wenn man Beta in Q2 einsetzt und das dann auf V anwendet. Die Notation ist beabsichtigt. V2 ist der Vektor, der rauskommt, wenn man Beta in Q1 einsetzt und diese Abbildung auf V anwendet. Das heißt, wir nehmen diese beiden Abbildungen, wenden sie auf V an und in dem einen Fall nennen wir das Ergebnis V1 und im anderen Fall nennen wir das Ergebnis V2. Gut, damit basteln wir jetzt los. Wir nehmen V1, wir bilden V1 ab mit Q1 eingesetzt Beta, setzen alles ein und sehen dann, ach so, das ist V eingesetzt Q Beta und das ist 0, denn V kam ja aus dem Kern von Q eingesetzt Beta. Genau das gleiche zeigt uns, wenn man V2 nimmt und da nochmal Q2 eingesetzt Beta drauf anwendet, kommt auch der Nullvektor raus. Das heißt, V1 liegt im Kern von Q1 von Beta und V2 liegt im Kern von Q2 von Beta. Oder anders gesagt, V1 liegt in W1 und V2 liegt in W2. Weiterhin waren ja diese ganzen Ws invariant unter Beta und unter all diesen Polynomen, wenn man da Beta einsetzt. Und der Kern von Q1 eingesetzt Beta, wenn man das auf W2 einschränkt, ist genau der Durchschnitt von W1 und W2. Dieser Durchschnitt besteht nur aus dem Nullvektor. Das heißt, Wiederholung, Kern ist 0, genau dann, wenn die Abbildung injektiv ist. Das heißt, wenn wir Q1 eingesetzt Beta nehmen und auf B2 einschränken, dann ist das ein injektiver Endomorphismus von B2. Jetzt kommt die Dimensionsformel für lineare Abbildungen und sagt, Q1 eingesetzt Beta eingeschränkt auf B2 ist bijektiv. Gleiches Argument, genau andersrum. Wir nehmen Q2 eingesetzt Beta und schränken das auf W1 ein, argumentieren genauso und bekommen auch wieder eine bijektive Abbildung. Sogar einen bijektiven Endomorphismus. Bijektiv heißt insbesondere surjektiv. Das heißt, man kann Urbilder wählen und das machen wir jetzt. Und das werden dann auch schon die richtigen Vektoren. Wir nehmen also V1. V1 liegt in W1. Und jetzt können wir ein Urbild hernehmen unter Q2 von Beta. Und dieses Urbild nennen wir W1. Und auch das ist wieder Absicht, diese Notation, denn W1 kommt aus W1. Dann nehmen wir für V2 ein Urbild unter Q1 von Beta und dieses Urbild soll W2 heißen. Jetzt haben wir also Vektoren W1 aus W1 und W2 aus W2. Die haben wir auf eine bestimmte Art gewählt und wir werden zeigen, dass die das tun. Wir werden zeigen, dass man V schreiben kann als W1 plus W2. Das kommt dann aus Groß W1 plus Groß W2 und wir sind fertig. Letzter Schritt. Um zu zeigen, dass man V so schreiben kann, bilden wir die Differenz V minus W1 minus W2 und wir zeigen, dass das 0 ist. Die Differenz heißt jetzt U. Wir nehmen die Differenz U und bilden sie ab mit Q1 Beta. Homomorphie-Eigenschaft, das ist jetzt V hoch Q1 von Beta minus W1 hoch Q1 von Beta minus W2 hoch Q1 von Beta. Das ist V2 minus V2 und das ist 0. Einfach nach Wahl unserer Vektoren. Genauso U, abgebildet mit Q2 von Beta, ist, wieder mit der Homomorphie-Eigenschaft, bla bla bla, alles eingesetzt, auch der Nullvektor. U liegt also im Kern von Q1 Beta und gleichzeitig im Kern von Q2 Beta, also in W1 geschnitten W2 und das ist 0. Das heißt also, die Differenz V minus W1 minus W2 ist der Nullvektor. Dementsprechend ist V gleich W1 plus W2 wirklich in der Summe Groß W1 plus Groß W2 enthalten, so wie gefordert. Wir haben jetzt gezeigt, dass man W schreiben kann als Summe von W1 und W2 und dass der Durchschnitt von W1 und W2 der Nullvektor ist. Und genau das braucht man für eine direkte Summe. Fertig. Das war Hilfssatz 10.3. Bis zur nächsten Folge.